Nachdem wir jetzt sehr viel über die gute Seite der Mikroben gesprochen haben, gut, ein bisschen kam auch schon die pathogene Seite vor, aber hauptsächlich die gute, müssen wir jetzt schon aufgrund der Ausgewogenheit uns auch mal so ein bisschen auf die bösartige, auf die dunkle Seite begeben. Und darauf ist unser nächster Gast spezialisiert. Das Hauptthema seiner Forschung ist die Analyse von Virulenzfaktoren. Also, und bei ihm sind es dann verschiedene Candida-Arten, nämlich Candida dubliniensis und Candida albicans. Das sind die zwei, mit denen er sich hauptsächlich beschäftigt. Und um es kurz zu fassen, er beschäftigt sich mit einer Hefegattung, die Pilzinfektionen bei Menschen und auch bei Tieren hervorrufen kann. Er ist Professor für Mikrobiologie am Dublin Dental University Hospital sowie an der Universität Trinity College im irischen Dublin. Welcome.
Guten Abend.
Guten Abend. Es wird dunkel. Mr. Sullivan, Mikroben können ja eigentlich im Einklang mit dem Wirtsorganismus, also zum Beispiel meinem Darm, leben. Dort wirken sie dann regulativ und im besten Fall leisten sie eigentlich ziemlich gute Arbeit daran, dass mein Stoffwechsel irgendwie auch ganz gut funktionieren kann. So, microbes are capable of living in normally harmony in the host organisms or my intestine, for example. But how does this conversion to the pathogenic form happens? Also die Umwandlung in das Pathogene, wie geht das?
First of all, you're absolutely right. Our intestines are chock-a-block full of bacteria in particular, but also fungi like Candida. And they are essential. If you get rid of all of those bacteria from our guts, we're not going to be so well. They actually are a very important part of our natural immune response, our natural immune system. So there are friends, not our enemies. In terms of a transition, in my opinion, the microorganisms don't undergo a transition. Unfortunately, what happens is the host is probably the main source of the transition. So the human being is the actual aspect of the relationship that changes. So it's these types of infections, particularly Candida infections that we see, mainly occur in patients whose immune systems have been in some way compromised or damaged. So looking at perhaps HIV-infected patients or patients who are receiving treatment like bone marrow transplants, solid organ transplants, or cancer patients getting quite toxic drug treatments, all can damage our gut wall, and then we allow the bacteria or the candida to perhaps be in a situation where they can now do some damage, which ordinarily they can't do.
Also erstmal stimmt Derek zu, also der Darm oder unsere Verdauungstrakt ist voller Bakterien und die sind auch sehr, sehr wichtig da, damit wir überhaupt gesund bleiben. Und dieser Wechsel, dass diese Bakterien dann also krankheitserregend werden, liegt eigentlich nicht in den Bakterien, sondern liegt im Menschen. Das heißt, es ist dann ein Versagen des natürlichen Immunsystems, zum Beispiel als Ursache von einer Krankheit wie Krebs oder Knochenmarkstransplantation, HIV, sonst weitere Behandlungen. Und dann haben eben so krankheitserregende Arten wie Candida oder auch weitere Pilze die Möglichkeit, den Körper anzugreifen und den Körper krank zu machen.
Bevor wir jetzt zu Ihrer persönlichen Forschung kommen, würde mich erstmal interessieren, wie kann man solche Candida-Pilzinfektionen heute behandeln? Before we come to your own scientific interest, how are Candida infections treated these days?
In some ways we're a little bit unlucky, but in some ways we're lucky. We have lots of antibacterials. So if you've got a bacterial infection, we have quite a lot of drugs still which we can use to treat infections. With antifungals, we have far fewer. Because fungi are eukaryotes, they're more like human cells than bacterial cells are. So it's much more difficult to identify targets for drugs in fungi than in bacterial cells. So we have fewer drugs, but the drugs that we have actually aren't too bad. So there are several families of drugs. There are drugs called azole drugs, which affect how the membrane of the fungus works. And then there are drugs that affect how the cell wall of the fungus works as well. So they're probably the two main types of drugs that we have, and some of them are better than others. Some of them can be toxic to the person, but we have quite a few. And it differs, of course, if it's a superficial infection, such as in the mouth, versus if the infection is spread throughout the body through the bloodstream, which is a much more dangerous situation. Mm-hmm. But we do have drugs available.
Ja, also es gibt Medikamente, wobei wir dann so ein bisschen Glück im Unglück haben. Also es gibt sehr viele Medikamente eben gegen bakterielle Infektionen. Gegen Pilzinfektionen wird es da schon schwieriger, weil Pilze sind unseren menschlichen Zellen wesentlich ähnlicher als Bakterienzellen. Und von daher, wenn wir gegen Pilzzellen Medikamente einsetzen, können wir eben auch Körperzellen schädigen. Es gibt sogenannte Azole, die gegen Pilze eingesetzt werden, gegen Pilzinfektionen, die dann ja ganz speziell die Zellmembran oder die Zellwand von einem Pilz schädigen. Die können aber auch ja, giftig sein, möglicherweise für den Patienten. Das ist ein großes Problem. Und dann gibt es auch noch einen Unterschied, ob die Infektion jetzt eher oberflächlich ist, zum Beispiel im Mund, oder ob sie tatsächlich im Körper ist. Da gibt es dann auch noch unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten und ja, unterschiedliche Risiken, den eigenen Körper auch noch zu gefährden mit der Therapie.
If I could add some more, just the yeah. treatment isn't the problem. The main problem with fungal infections is the diagnosis. It's actually identifying the person who has a systemic infection quickly. Once we identify that person has the infection, we can get the drugs to them quickly. They have a much greater chance of surviving the infection.
Also, der fügt gerade noch hinzu, dass das eigentliche Problem nicht die Therapie ist, sondern die Diagnose, dass die einfach nicht schnell genug stattfindet, dass der Patient auch noch rechtzeitig das richtige Medikament bekommt und geheilt werden kann. Weil, wie gesagt, Medikamente sind da. Nur man muss eben auch die speziellen dann finden, die wirklich helfen.
Sie gehen vor, indem Sie vergleichende Analysen machen, also von Genomen des Erbguts, um die Gründe für die Unterschiede in der Virulenz, in den Genomsequenzen zwischen den beiden Sorten, also Candida albicans und Candida dubliensis zu untersuchen. So you make comparative analysis of genome to investigate the reasons for the differences in virulence in the genome sequences between Candida albicans and Candida dubliensis. What can be derived from these findings? Was kann aus diesen Erkenntnissen gezogen werden?
So the most important fungal pathogen is probably Candida albicans. It is the best studied yeast, certainly in terms of clinically relevant yeast, and it's been well studied. Almost 20 years ago now, we discovered another species of Candida, which we called Candida dubliniensis, which is very, very closely related to Candida albicans, but it doesn't cause nearly as many infections, so it's less pathogenic. So we're interested in identifying, perhaps by looking at Candida dubliniensis, what makes albicans a better pathogen. And I wish I could answer your question. It's still a work in progress. Mm. The answer is it's a lot more complicated than I perhaps originally thought. I thought it might be down to a small number of genes that might switch or change or something like that. It's actually probably a whole lot of factors subtly different between the two species. The ability to be flexible and live in different environments, I think, gives the Candida albicans an added edge over its very close related cousin.
Ja, also Derek sagt gerade, dass Candida albicans, der krankheitserregendere Pilz oder Hefe, sehr gut untersucht ist. Und ja, vor 20 Jahren wurde eben dann die weniger virulente Spezies Candida dubliniensis gefunden. Und die sind sehr verwandt. Und er kann aber noch nicht viel sagen, welche Faktoren jetzt genau die Krankheit ausmachen in Candida albicans. Die Forschung, ja, also ja, dubliniensis ist weniger infektiös und die Forschung ist noch dabei, die genauen Faktoren zu identifizieren. Also es gibt jetzt noch nicht den Faktor, den Candida albicans hat und der für die Virulenz ausschlaggebend ist. Aber es ist wahrscheinlich viel komplizierter, als er bisher angenommen hat. Wahrscheinlich sind es ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen und ganz besonders eben der Faktor, dass sich Candida albicans viel besser als Candida dubliniensis an unterschiedliche Lebensbereiche anpassen kann. Darin wird wahrscheinlich auch ja, die Virulenz von Candida albicans liegen, dass sie eben viel besser im menschlichen Organismus überleben kann und ihn dadurch auch infizieren kann.
Ich schließe nochmal bei einer anderen Art der Anpassung an, weil die gängigen Antibiotika wurden ja sehr, sehr stark missbraucht, weil sie viel zu viel verschrieben wurden und sich deshalb mikrobiologische Pathogene durch ihre Umweltanpassung sogenannte Mehrfachresistenzen entwickelt haben. So the common antibiotics have been abused and microbiological pathogens have developed multiple resistances. Heißt das, dass es für die Forschung immer schwieriger sein wird, weil man immer spezifischere Antibiotika im Kampf gegen diese Resistenzen entwickeln muss? Does that mean that research is getting more and more difficult in this field, because you will have to find more specific antibiotics?
Actually, another research area that I work in is with Staphylococcus aureus, which is probably more famously known, as certainly in English, as MRSA, the superbug, and certainly in my country, a lot of people are aware of this. It's constantly in the news that people think it's going to take over the world and there will be no drugs left. And certainly it's a result of the overuse of antibiotics. In some countries, even in Europe, it's easy to buy antibiotics over the counter without a prescription. We feed, unfortunately, a lot of our livestock are fed antibiotics to make the cows grow bigger. So there are antibiotics in our environment, which, of course, we've heard earlier about evolution, and bacteria grow very quickly. They can mutate and they become inherently resistant to drugs.
Ja, also er ist jetzt gerade mal in einen anderen Forschungsbereich von ihm gewechselt, um dieses Phänomen der Antibiotikaresistenz zu erklären. Er arbeitet auch mit Staphylococcus aureus und ich denke auch hier hat man schon von MRSA, also den sogenannten multiresistenten Staphylococcus aureus gehört. Und viele Menschen haben einfach die Angst davor, dass dieser Organismus quasi die Welt erobern wird und dass irgendwann kein Antibiotika mehr übrig ist, was wirklich wirksam ist. Das ist auch viel darauf zurückzuführen, dass Antibiotika ganz exzessiv in der Tierhaltung eingesetzt wird und dass wir eben ständig in der Umwelt mit Antibiotika konfrontiert werden. Und wie ja auch schon vorher erwähnt wurde von Roberto Colter, dass Bakterien sich ganz schnell vermehren können und sich auch ganz schnell anpassen können. Und dadurch haben wir eben auch diese vielfachen Resistenzen gegen Antibiotika.
Until recently, MRSA was generally confined to the hospital scenario. So it was usually sick, very sick patients in hospital got these infections afterwards. But now we have a situation where we have community-acquired MRSA, where we have other people in the community who are otherwise healthy now contracting diseases with MRSA. And that's a bit of a concern as well. So now in the hospital area, it was very easy to treat these patients, whereas of course, when it's in the wider environment, it becomes a bit more of a public health concern. With the Candida side of things, we're quite lucky. Resistance isn't as big a problem with Candida. In the past, I would have worked in resistance mechanisms of Candida, and it can occur, but it's not as common as it is with bacteria.
Ja, also er beschreibt gerade, dass das Auftreten von MRSA bisher eigentlich vor allem auf Krankenhäuser beschränkt war. In dem Fall ist es eine einfache Situation, weil es ist ein beschränkter Bereich und da kann man diese Staphylococcus aureus Erkrankung auch anders behandeln. Ein größeres Problem ist es, dass es jetzt auch in bestimmten Gemeinschaften, Gesellschaften auftritt und da wird es dann wirklich ein Problem für die generelle Gesundheit. Er sagt aber, dass mit Candida-Infektion gerade diese Antibiotikaresistenzen nicht das Problem sind. Also bei Candida beobachtet er weniger solche Anpassungen an bestimmte Antibiotika. Also da gibt es durchaus noch, oder da gibt es Möglichkeiten, Candida-Infektionen zu behandeln.
Okay, thank you very much.